Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Hans-Joachim Viehweger und ich spreche heute mit Johannes Vogel. Er ist stellvertretender Vorsitzender der FDP, die am Montag ihr traditionelles Dreikönigstreffen veranstaltet. Hallo, Herr Vogel.
Hallo, frohes neues Jahr.
Ja, Herr Vogel, Sie sind vor etwa einem Jahr Vater einer kleinen Tochter geworden. Da ist Weihnachten schon was Besonderes, oder?
Ja, total. Also wir haben das zweite Weihnachten jetzt mit ihr verbracht, aber vorher waren wir im Wochenbett und das war schon sehr schön. Und auch irgendwie schön zu sehen, wie die Kleine anfängt, irgendwie wahrzunehmen, dass es was Besonderes ist und leuchtende Augen hat. Und einfach natürlich auch schön, einfach ein paar Tage als Familie wirklich Tage und Stunden zusammen zu haben. Und das war was Besonderes, muss man sagen. Und wir haben natürlich viel auch drüber nachgedacht, was das für ein besonderes Jahr war, das erste Jahr als Eltern.
Sie hatten sich ja nach der Geburt ihrer Tochter so eine kurze Pause gegönnt, eine Familienauszeit. Das ist ja in der Politik gar nicht so leicht. Man muss ständig was Antworten geben, man muss Kommentare abgeben. Sie sind ja auch erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag. Wie ist es so, Familie und Politik unter einen Hut zu bringen?
Ja, das ist herausfordernd. Also Politikerinnen und Politiker haben ja gar keinen Anspruch auf Elternzeit oder dergleichen. Das ist im Abgeordnetenrecht einfach gar nicht vorgesehen. Ich wollte aber so eine kleine Babypause zur Geburt machen, weil ich meine Frau einfach nicht im Wochenbett alleine lassen wollte. Und uns kam natürlich zugute, dass die Kleine eben letztes Jahr um die Weihnachtszeit kam. Und da ist eh einige Wochen Weihnachten, Neujahr kein politischer Betrieb. Und Anfang Januar letzten Jahres habe ich dann einfach gesagt, ich gehe raus und lasse Kolleginnen und Kollegen meine Aufgaben übernehmen. Die haben das ganz toll als Team gemacht und so war das möglich. Aber es ist, man merkt das ungewöhnlich in der Politik, weil dann doch Medienanfragen kommen und man sagen muss, nein, ich bin jetzt wirklich ganz für meine Familie da. Und auch jetzt, wir sind beide voll berufstätig, ist es natürlich eine Herausforderung, wie für alle jungen Familien jetzt einzugewöhnen bei der Tagesmutter und all das unter einen Hut zu bringen. Aber das ist, glaube ich, letzteres ist nicht nur in der Politik so, sondern in jedem Job.
Jetzt am Montag steht das Dreikönigstreffen Ihrer Partei in Stuttgart an. Also das ist in der Regel immer so ein Moment der Selbstvergewisserung für die Liberalen. In diesem Jahr dürfte es vor allem auch ein Anlass sein, ja, um sich selbst Mut zuzusprechen. Was erwarten Sie sich?
Ich glaube, es muss darum gehen und wird darum gehen, deutlich zu machen, vor welcher Entscheidung dieses Land in rund 50 Tagen steht bei der Bundestagswahl, wenn dieses Land vor der Richtungsentscheidung steht. Wofür wollen wir uns entscheiden und welche Herausforderungen haben wir, aber welche Chancen wollen wir vielleicht als Gesellschaft auch ergreifen?
Sie gehen als FDP irgendwie mit einer doppelten Hypothek in die Wahlen. Ja, also viele FDP-Anhänger, die haben sich von ihrer Partei während der Ampel abgewandt. Das hat man gesehen bei den Landtagswahlen. Also ein Mühlstein, wie es ja zum Teil genannt worden ist, die Ampel als Mühlstein. Und dann wiederum die D-Day-Debatte und der Vorwurf, die FDP habe das Ampel aus bewusst provoziert. Also wie gehen Sie mit dieser doppelten Last um?
Ich glaube, wir sollten nach vorne schauen und erklären, was der Kern ist. Der Kern ist doch, diese Koalition lag in den zentralen Fragen, um die es jetzt geben muss. Wie schaffen wir wieder Wohlstand in diesem Land? So weit auseinander, dass sie eben nicht mehr zusammenpasste. Und deshalb ist sie auch auseinandergegangen. Und jetzt können die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und ich finde, es ist auch okay in unserer Demokratie, wenn eine Legislaturperiode damit begonnen hat, dass eine Koalition die unmittelbare Reaktion auf Putins Überfall auf die Ukraine, die Energiekrise hinbekommen hat, gut hinbekommen hat. Wenn dann auch durchaus Reformen eingeleitet wurden, Einwanderungsgesetz mit Punktesystem à la Kanada, Planungsbeschleunigung, aber dann von dem, was nötig ist, zu wenig vereinbart werden konnte. Ganz offensichtlich liegen die wirtschaftspolitischen Vorstellungen zu weit auseinander. Wir glauben, dass Wohlstand nicht durch Subventionen entsteht, sondern durch Leistungswille, Mut und Unternehmertum. Ich glaube nicht und wir glauben nicht, dass der Staat die Wirtschaft finanziert, sondern dass die Wirtschaft den Staat finanziert. Und wir glauben nicht, dass das Neue dadurch entsteht, dass Robert Habeck es dirigistisch vorgibt, sondern dass wir den Menschen Freiräume geben, Steuern und Abgaben von den Schultern nehmen und Aufstieg unabhängig von der Herkunft möglich machen. Und das hat einen ganz einfachen Namen. Ich würde sagen, das ist das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und sich darauf zu besinnen, darauf kommt es jetzt für unser Land an. Und diese unterschiedlichen Grundvorstellungen zu kontrastieren und die Wählerinnen und Wähler entscheiden zu lassen, das ist, worum es doch bei Wahlentscheidungen Demokratie gehen sollte. Und das ist, was jetzt 2025 ansteht für uns als Gesellschaft. Und darüber sollten wir reden.
Aber es wirkt ja so, dass die FDP jetzt nicht allein über Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft redet, sondern die FDP redet zurzeit über Disruption, also Brüche auch in der Politik, also mehr als Reformen. Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner spricht davon, dass man mehr Musk, mehr Milley wagen sollte. Also mal Sie persönlich gefragt, was haben Sie sich gedacht, als Sie das zuerst von Christian Lindner gehört haben?
Ich glaube, unsere Gesellschaft muss in der Lage sein, zu differenzieren und wahrzunehmen, dass die Realität widersprüchlich ist. Ich mache es mal am konkreten Beispiel. Elon Musk ist ein beeindruckender Unternehmer. Der hat Elektroautos gesellschaftsfähig gemacht, hat hier ohne Subventionen ein Riesenwerk in Brandenburg hingesetzt, kann Raketen ins All schießen und sogar rückwärts wieder landen lassen. Das finde ich beeindruckend. Gleichzeitig bin ich politisch in keiner Weise überzeugt von dem, was Elon Musk sagt. Er steht für das Gegenteil von dem, was ich für richtig halte. Von der Unterstützung von Donald Trump bis jetzt zur Wahlempfehlung für die AfD. Bei Javier Milei bin ich auch mit vielem nicht einverstanden. Zum Beispiel seiner Position zum menschengemachten Klimawandel, den er leugnet. Und gleichzeitig hat er mit dem Konzept mehr Markt, weniger Staat in Argentinien Erfolge. Und was wir doch daraus lernen können als Gesellschaft ist, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen wie in Argentinien. Und deshalb würde ich es in meinen Worten zusammenfassen, rechtzeitig mehr Freiheit wagen, dann braucht man keine Kettensäge. Aber dieses mehr Freiheit wagen müssen wir jetzt als Gesellschaft auch tun.
Grundsätzlich gefragt, macht man sich nicht Gedanken über ausländischen Einfluss auf Wahlen? Jetzt haben wir seit Jahren über mögliche Desinformation aus Russland gesprochen, über mögliche Attacken, die es da geben könnte. Und jetzt kommt der reichste Mann der Welt und sagt, naja, so mal nebenbei, man könnte in Deutschland die AfD wählen. Was bedeutet das?
Ich glaube, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass es Einflussnahme gibt, auch Einflussnahmeversuche. Und dass in den westlichen Demokratien wechselseitig Debatten stattfinden, dass zum Beispiel auch der deutsche Bundeskanzler sich im französischen Präsidentschaftswahlkampf positioniert hat, dass ich Deutsche kenne, die in Amerika sich im Wahlkampf engagiert haben. Das zeigt ja, dass das per se wahrscheinlich auch nicht schlecht sein muss, sondern vielleicht auch ein Zeichen einer gemeinsamen Öffentlichkeit ist. Aber man muss es einordnen und bewerten können. Und deshalb finde ich, es zwei Dinge nötig. Erstens, Quatschaussagen und gefährlichem Quatsch zu widersprechen. Und nahezu alles, was Elon Musk anführt mit Blick auf die deutsche Richtungsentscheidung, ist falsch. Die AfD hat wirtschaftspolitisch für unser Land keine Zukunft anzubieten, sondern sie würde unser Land wirtschaftlich ins Verderben führen, weil sie zum Beispiel vorschlägt, aus der EU auszutreten, was das Dümmste ist, was wir tun könnten. Sie ist eine völkisch denkende Partei. Das Gegenteil von Weltoffenheit und geordneter Migration. Sie steht nicht unzweifelhaft auf dem Boden des Grundgesetzes. Sie ist gegen die Westbindung, gegen die NATO. Also alles Dinge, die man einfach klar benennen muss, damit wir in der Lage sind, als Gesellschaft zu sagen, wir wollen das Gegenteil von diesem Kurs. Und gleichzeitig müssen wir uns klar machen, dass es natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, auch Einflussnahme zum Beispiel durch Russland gibt. Russland, Wladimir Putin. Und das ist nochmal eine andere Dimension, weil das ein Land ist, mit dem wir uns im Systemwettbewerb befinden. Genauso wie mit Xis China. Der beschäftigt ganze Trollarmeen. Der nimmt nachweislich Einfluss auf Meinungsbildung in westlichen Demokratien. Es besteht auch der Verdacht, dass er zum Beispiel Parteien in Europa direkt oder indirekt Geld zukommen lässt. Und all das müssen wir uns als Gesellschaft bewusst machen, eine gewisse Resilienz entwickeln und uns klar machen, in welcher Welt wir leben. Vor einigen Tagen gab es über die Fragen, über die wir gerade gesprochen haben, hinaus zum Beispiel Nachrichten, dass es wahrscheinlich russische Sabotageakte in der Ostsee gab. Finnland jedenfalls benennt die russische Verantwortung sehr klar. Uns muss einfach klar sein, in welcher Welt wir leben. Wir haben eine Welt, wo es Menschen gibt, Putin, Xi und andere, die das, was wir für richtig halten, Freiheit, Marktwirtschaft und Demokratie, grundsätzlich ablehnen. Und in dieser Welt muss man sich behaupten, indem man sich selber auf die eigenen Stärke besinnt und sich nicht von falschen Einflüsterern den gegenteiligen Weg einreden oder empfehlen lässt.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Johannes Vogel. Er ist stellvertretender Vorsitzender der FDP, die das politische Jahr traditionell mit ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart einläutet. Herr Vogel, was ist Ihnen denn eigentlich für Ihre Partei besonders wichtig? Erst vor wenigen Tagen erschien ein großes Porträt über Sie in der Zeit, in der gerade auch Ihr Christsein thematisiert wurde und Sie als Vertreter eines christlichen Liberalismus bezeichnet wurden. Was bedeutet das für Sie?
Ich will beschreiben, welche Rolle ich für die FDP sehe in unserem Parteiensystem und warum ich glaube, dass eine starke liberale Partei so wichtig ist in der Zeit, in der wir leben. Wofür steht die FDP? Sie steht erstens für das, was unser Land in meinen Augen stark gemacht hat, nämlich Freiheitsrechte und soziale Marktwirtschaft, also die Werteordnung des Grundgesetzes. Zweitens, wir verstehen Freiheit auch nicht nur für uns selbst, sondern auch für künftige Generationen. Und deshalb sind wir die Einzigen, die für umfassende Nachhaltigkeit Vorschläge machen, von Klima über Staatsfinanzen bis zu sozialen Sicherungssystemen wie der Rente, wo ich mich persönlich sehr engagiert habe beim Thema. Und zweitens kommt etwas hinzu, was ich in den Zeiten erstarkender politischer Ränder und populistischer Bedrohungen, die in der Menschheitsgeschichte nicht neu sind, die wir in der ersten Globalisierung um 1900 schon mal hatten, für ganz entscheidend halte, auch wenn man sich historisch anschaut, wie ist damals der Populismus klein gemacht worden. Nämlich Lösung aus der Mitte heraus, die realen Herausforderungen wirklich umfassend und nachhaltig angehen, lösen und der Gesellschaft so Orientierung nach vorne geben. Das heißt, wir müssen die mutigsten und modernsten Ideen haben, wie wir die realen Herausforderungen, die wir ja haben, wie schaffen wir wirtschaftliche Stärke in der zweiten Phase der Globalisierung, im Zeitalter der Digitalisierung, wie halten wir unsere Sozialsysteme zukunftsfähig in Zeiten demografischen Wandels, wie schaffen wir es, Dekarbonisierung hinzukriegen durch Innovation und neue Technik und nicht durch das Gegenteil, und wie schaffen wir es auch, Demokratien im Systemwettbewerb mit Autokratien zu nicht nur zu bestätigen und diesen Systemwettbewerb zu bewältigen, sondern stärker daraus hervorzugehen als vorher. Dafür die mutigsten und die modernsten Ideen zu haben. Das ist unsere Rolle. Dann sind wir erfolgreich. Das müssen wir fühlbar machen. Und dann gibt es für eine moderne liberale Partei auch in diesem Land noch ganz viel zu tun. Und darum geht es bei Politik.
Nun, man kann aber auch nicht bestreiten, dass die FDP im Moment bedenklich nahe am Abgrund steht. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ihre Partei das gleiche Schicksal erleidet wie 2013, als sie ja schon mal aus, und zwar nach einer Regierungsbeteiligung aus dem Bundestag geflogen ist. Sie waren damals junger Abgeordneter. Wie haben Sie das damals erlebt?
Ich habe damals gelernt, wie der Bundestag funktioniert, 4 Jahre, aber auch, wie man es als Partei nicht machen sollte, und habe keine Lust, das zu wiederholen. Bin mir aber auch sicher, dass das nicht passieren wird, weil wir als Freie Demokraten doch gebraucht werden in dieser Gesellschaft. Und wenn es einen Bedarf gibt, wenn die Frage, warum muss es diese Partei eigentlich geben, eindeutig dadurch beantwortet wird, dass ja kein anderer das, was ich eben skizziert habe, wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit in einer Partei verbunden, dass das ja kein anderer anbietet, dann zeigt sich ja, wie nötig das ist. Und wir haben es in der Hand, die Rolle, die ich eben beschrieben habe, die Einzigartigkeit, auch die neuen Ideen nach vorne, die die Herausforderungen wirklich lösen und sie nicht auf Sündenböcke abdelegieren. Das ist ja der Unterschied zu den Rändern, zu den Populisten. Wir haben es in der Hand, das fühlbar zu machen. Und dann werden wir nicht nur wieder stark in den Deutschen Bundestag, glaube ich, zurückkehren, sondern haben auch die Chance, als moderne liberale Partei noch viel mehr Menschen in dieser Gesellschaft zu begeistern. Da sind wir jetzt noch nicht. Aber wenn man, wie ich jetzt auch schon, obwohl noch jung, einige Jahre in der FDP aktiv ist, dann weiß man, die FDP, der Liberalismus, hat es in Deutschland traditionell schwieriger als in anderen Gesellschaften. Aber ich glaube, dass es eine große Chance gibt, das mittel- und langfristig zu ändern in diesem 21. Jahrhundert.
Sie hatten angesprochen die schwierigen Zeiten 2009 bis 2013. Das war ja nicht nur wegen Konflikten zwischen Union und FDP, sondern auch wirklich wegen zahlreicher Konflikte innerhalb der eigenen Partei. Jetzt hat die FDP so ein bisschen Konsequenz gezogen. Man ist ruhiger, man hat weniger innerparteiliche Konflikte, aber man nimmt es auch so wahr, als sei das alles irgendwie, ja, um die Inhalte wird gar nicht mehr so groß gerungen innerhalb der FDP.
Das empfinde ich anders. Wir diskutieren durchaus, aber es ist, glaube ich, richtig, dass man auch Lehren zieht aus schwierigen Phasen in der Geschichte und dazulernt und sich dann den neuen Herausforderungen stellt und dann auch wieder dazulernt. So entsteht ja auch Wachstum, und das gilt für jeden von uns und jede von uns als Mensch und als Erwachsene, aber das gilt eben auch für Organisationen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir aus schwierigen Phasen der Parteigeschichte gelernt haben, und wir müssen jetzt die nächsten Lehren und die nächsten ziehen und die nächsten Wachstumsschritte gehen in den nächsten Jahren. Inhaltlich, glaube ich, ist entscheidend, dass wir immer wieder neue Ideen produzieren. Ich mache mal zwei ganz konkrete Beispiele, wo ich dann persönlich versucht habe, einen Beitrag zu leisten, weil das ja dann erstmal eine Frage an jede und jeden Einzelnen ist. Was trägst du dazu bei, zu diesem Suche nach den modernsten und mutigsten Ideen? Die gesetzliche Aktienrente, die Idee, die ich entwickelt habe, ist der einzige Vorschlag auf dem politischen Markt, der erklären kann, wie das Rentensystem für alle Generationen finanzierbar bleibt, und die Menschen künftig sogar wieder mehr aus der Rente rausbekommen. Nicht die Beiträge sollen stärker steigen, sondern die Renten sollen stärker steigen. So, da stürze ich mich gerne in den Wettbewerb. Zweite Herausforderung, die mich als Liberaler umtreibt: Ich bin für eine Gesellschaft der Freiheit. Ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass das Eigentumsrecht nichts ist, an dem man willkürlich herumdrehen kann, wie das gerne von linker politischer Seite immer wieder versucht wird, sondern dass das nachweislich Quelle menschlichen Fortschritts ist. Trotzdem treibt mich um, dass die Vermögensschere in Deutschland ist, wie sie ist. Und mein Anspruch wäre und mein Ehrgeiz ist, und ich finde, unser Anspruch als Gesellschaft muss sein, dass die sich auch wieder schließt. Wenn es falsch ist, was die politische Linke vorschlägt, nämlich einfach Menschen was wegzunehmen, Eigentumsrecht einzugreifen, gar Unternehmen in ihrer Substanz zu schwächen, was immer wieder vorgeschlagen wird und ich für völlig irre halte, da bin ich überzeugter Liberaler und Marktwirtschaftler, muss ich einen anderen Vorschlag machen. Und in diesen Wahlkampf zum Beispiel will ich gehen mit der Idee, die wir im Wahlprogramm der FDP dann auch beschlossen haben, eines steuerfreien Aufstiegsvermögens für alle. Nämlich Aktien nicht nur für die Stabilisierung der Altersvorsorge zu nutzen, wie uns zum Beispiel die Skandinavier, die Schweden das seit vielen Jahren vormachen, sondern generell sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir eine bessere Aktienkultur? Wie sorgen wir dafür, dass Leute, die sich darüber Eigentum und ein kleines Vermögen aufbauen wollen, ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft mit kleinen und mittleren Einkommen, wie die hierfür steuerlich so mit Freibeträgen versehen werden, dass der Staat ihnen davon gar nichts wegnimmt. Und ein solches Konzept zum Beispiel bietet die Chance, dass sich die Eigentums- und die Vermögensschere in Deutschland wieder schließt. Und solche Ideen zu entwickeln und in die politische Debatte zu bringen als Gesellschaft, das ist, finde ich, was uns ausmacht und auch ausmachen muss.
Wenn ich kurz weggehe von diesen inhaltlichen Fragen, dann muss man doch auch feststellen, dass die Partei sehr stark im Moment auf Christian Lindner zugeschnitten ist. Natürlich als Vorsitzender, als bisheriger Finanzminister, aber auch die Person, die auf den Wahlplakaten ist. Braucht die FDP nicht ein bisschen mehr personelle Pluralität?
Jede und jeder von uns ist aufgefordert, sozusagen sich zum Beispiel durch die Entwicklung von spannenden politischen Konzepten zu zeigen, welche enorme personelle Pluralität wir haben. Wir sind ja ein Team von tollen Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig zielt die Frage ja ein Stück weit darauf ab, dass immer mal wieder versucht wird, Personaldebatten in die FDP zu tragen. Und ich glaube, dass es eine richtige Lehre aus schwierigen Zeiten unserer Parteigeschichte ist, dass wir das nicht tun, sondern dass wir zusammenstehen und gemeinsam jetzt nicht nur für den Wahlerfolg unserer Partei, sondern für etwas noch viel Wichtigeres werben, nämlich einen wirtschaftlichen Turnaround unseres Landes, damit alle Menschen die Chance haben, sich und ihrer Familie was aufzubauen und so auch wieder Hoffnung zu schöpfen.
Sie selbst werden aber durchaus immer mal wieder als potenzieller Nachfolger von Christian Lindner genannt. Ist das eine Ehre für Sie?
Die Frage ehrt mich. Gleichzeitig stellt sie sich gerade nicht, sondern Christian Lindner ist unser Parteivorsitzender und Spitzenkandidat und er hat meine volle Unterstützung und gemeinsam werben wir jetzt für eine Wirtschaftswende.
Sie hatten im vergangenen Jahr ja durchaus mal einen inhaltlichen Konflikt, so würde ich es nennen, mit Ihrem Parteichef. Christian Lindner hatte ja innerhalb der Bundesregierung dem Kompromiss für das Rentenpaket zugestimmt, hatte ja zwei Teile. Einmal eben die Aktienrente oder so eine Formaktienrente, also quasi das FDP-Projekt. Zum anderen eben die Sicherung des Rentenniveaus. Das war der SPD wichtig. Allerdings hätte das eben bedeutet, dass eben die Rentenbeiträge in den kommenden Jahren noch stärker steigen müssten als nach der bestehenden Rechtslage. Also nach allem, was ich auch so aus der Fraktion gehört habe, aus der FDP-Fraktion, sind da doch einige auf die Barrikaden gegangen. Als Sprecher für Arbeitsmarkt und Rentenpolitik haben Sie auch ja öffentlich einiges dazu gesagt. Warum hat Christian Lindner die Stimmung in seiner Fraktion da so falsch eingeschätzt?
Ich finde die Debatte insofern interessant, weil sie ja irgendwie zum Ausdruck bringt, dass nicht der Gesetzgeber das letzte Wort hätte. Und der Gesetzgeber muss das letzte Wort haben und er hatte es auch. Und in der Tat habe ich gesagt, dieses Rentenpaket 2 kann so nicht kommen. Und habe dafür gekämpft und auch deutlich gemacht, dass das mit meiner Stimme nicht kommen kann und dass wir als FDP-Fraktion das so auch nicht unterstützen sollten, sondern versuchen sollten, ein besseres Paket hinzubekommen. So ist jedenfalls nicht zu beschließen. Die Kritik bezog sich ja aber auf den Anteil des SPD-Arbeitsministers Hubertus Heil an diesem Rentenpaket.
Aber man braucht ja auch Kompromisse in der Politik. Das war ja der Versuch eines Kompromisses in diesem Thema Rente doch, dass die verschiedenen Ampelpartner irgendwie zusammengekommen sind. Da muss man ja doch immer Abstriche machen.
Natürlich muss man immer Kompromisse schließen und natürlich entsteht das Neue auch oft nur schrittweise. Aber trotzdem muss man doch sich immer die Frage stellen, ist das in Summe unterm Strich als Gesamtpaket mit den allen Teilen, nicht nur mit dem Beitrag des FDP-Finanzministers, sondern gerade auch mit dem Beitrag des SPD-Arbeitsministers, ein guter oder ein schlechter Kompromiss? Ist es ein Schritt in die richtige oder in die falsche Richtung? Und ich will es gerne konkret sagen. Dieses Rentenpaket 2 wäre zu wenig Aktienrente gewesen. Wir hätten nicht den Schritt geschafft zu individuellen Ansprüchen, zu damit auch steigendem Rentenniveau für die Bürgerinnen und Bürger, dass die also mehr aus der Rente künftig wieder rausbekommen als heute. Und gleichzeitig hätte es enorme Beitragssatzsteigerung ins Gesetz geschrieben. Und da, glaube ich, wäre das eine Festlegung in die falsche Richtung gewesen. Denn eins habe ich in der Politik gelernt, wir haben eben über Lehren gesprochen. Wenn etwas einmal im Gesetzblatt steht, zum Beispiel auch das Laufzeitende der Kernkraftwerke, auch ein Fehler, braucht man eine aktive politische Mehrheit, um es wieder zu ändern. Und die ist in der Demokratie gar nicht so leicht zu kriegen. Und deshalb, glaube ich, dürfte man bei der Rente nichts so Falsches ins Gesetzblatt schreiben, weil wir doch gerade bei der Rente, aber auch darüber hinaus, finde ich, aus den letzten Jahren lernen müssen, dass Politik gerade in Demokratien stärker in Jahrzehnten denken muss, statt nur in Legislaturperioden. Und das wäre das Gegenteil gewesen. Und da bin ich stolzer Parlamentarier, der seine Rolle als Gesetzgeber ernst nimmt und sagt, das ist falsch.
Grundsätzlich kann man sagen, bei wirtschaftlichen Fragen, das sind sich Union und FDP relativ nahe. Ihr Parteichef fordert jetzt die Union auf, sich ganz konkret auf ein Bündnis mit der FDP festzulegen. Heißt es im Umkehrschluss, die FDP würde, wenn es denn mit dem Wiedereinzug in den Bundestag klappt, nicht in eine Regierung mit SPD oder Grünen eintreten?
Also ich glaube, eine Ampelkoalition ist ausgeschlossen nach dieser Bundestagswahl. Das ergibt sich ja daraus, dass sie gerade gescheitert ist und die handelnden Akteure einfach dieselben sind und wären. Alles andere in einem Parteiensystem ohne politische Lager, natürliche Koalitionspartner mit eigenständigen Parteien beantworten wir seit einigen Jahren traditionell kurz vor der Wahl. Wir machen auch dieses Mal wieder einen Parteitag kurz vor der Wahl, wo wir zum Beispiel bei den letzten Bundestagswahlen dann inhaltliche Wahlprüfsteine verabschiedet haben, gesagt haben, das sind für uns Bedingungen, um in Koalition einzutreten. Und daraus ergibt sich dann manches.
Und es ergibt sich schwarz-gelb.
Ja, es ergibt sich in jedem Fall heute schon, wenn ich auf die Wahlprogramme schaue, die jetzt ja seit kurzem, kurz vor Weihnachten vorliegen, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Union und FDP am größten sind und dass die Chance, wirklich das Ruder rumzureißen in Richtung mehr Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum, natürlich mit Schwarz-Gelb am größten wären. Und das zu benennen, halte ich für richtig, weil es doch wichtig ist, dass wir wirklich entschlossen vorgehen und dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, sie haben in der Hand in einem volatilen Parteiensystem, wo jede Koalition, auch Schwarz-Gelb, nur 3-4% in Umfragen von einer Mandatsmehrheit im Bundestag entfernt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können, ob sie diese Richtungsentscheidung vornehmen wollen. Und ich glaube in der Tat, Schwarz-Grün oder eine erneute Koalition aus Union und SPD würde jedenfalls nicht bedeuten, dass wirtschaftlich genug Aufbruch passiert. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, welche Vorschläge für zukunftsfeste Sozialsysteme und für finanzierbare Abgaben da liegen, dann wollen SPD und Grüne in die falsche Richtung. Die Union sagt gar nichts. Das macht deutlich, man muss vor allem die FDP stark machen.
Also Jamaika könnte es ja auch noch geben, aber es gibt ja doch durchaus einige in der FDP, jetzt reden wir mal nicht von der CSU, für die die Grünen ein rotes Tuch sind, um es mal so zu sagen. Sie selbst war mal kurz Mitglied der Grünen Jugend. Also insofern, es muss ja doch ein bisschen auch Berührungspunkte geben zwischen Grünen und FDP.
Ich war mit 15 in der Tat mal ein knappes Jahr aktiv bei den Grünen und habe dabei zwei Dinge gelernt. Ich glaube, viele Ziele, zum Beispiel ökologische Nachhaltigkeit, intakte Lebensgrundlagen, sind richtig. Aber die Mittel und Wege, wie sie umgesetzt werden sollen, sehr oft sehr dirigistisch von oben, sehr skeptisch mit Blick auf neue Technologien, sehr oft gesinnungsethisch, also das richtige Ziel zählt, nicht ob die vorgeschlagenen Mittel auch überzeugend sind oder sogar zum Gegenteil führen. Und zweitens will ich ganz deutlich machen, dass der wirtschaftliche Teil der Freiheit, Unternehmertum ist was Gutes, Leistung muss man belohnen, nicht bestrafen und so weiter und so fort, dass das bei den Grünen unterbelichtet ist. Und deshalb habe ich meinen Weg zur FDP gefunden und bin aus Überzeugung Liberaler.
Und Ihre Prognose, auf wie viel Prozent kommt die FDP am 23. Februar?
Christian Lindner und Wolfgang Kubicki haben den Anspruch und das Ziel formuliert, zweistellig zu werden. Und ich halte das für die richtige Einstellung.
Und Sie glauben das auch?
Ich glaube, dass ganz viel möglich ist. Der Wahlkampf beginnt jetzt erst, in rund 50 Tagen ist Bundestagswahl. Wir lassen das alte Jahr, das Ende der Koalition, die Ampel hinter uns und reden jetzt darüber, wer die besten Ideen hat, wie das Land nach vorne gebracht werden kann. Und da ist, glaube ich, für Freie Demokraten ganz viel drin.
Herzlichen Dank. Zu Gast im ARD-Interview der Woche war heute der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel. Danke für das Gespräch.
Danke Ihnen für die Einladung.